Joel versuchte, wütend zu sein, aber es gelang ihm nicht. Sie gingen den Hügel hinunter. Der Windhund war still. Sie lief auch nicht um ihn herum, wie sonst. Statt Wut versuchte Joel ihr zu zeigen, dass ihm ihre Gesellschaft egal war, als ob sie gar nicht da wäre. Aber das ging auch nicht gut. Schauspieler würde er wohl nie werden können. Schließlich entschied er sich, er selbst zu sein und auch zu zeigen, wie ihm zumute war. Sie hatten den Bahnhof erreicht. Hinter dem langen roten Holzgebäude, in dem die Güterabfertigung untergebracht war, türmten sich riesige Schneehaufen. In der Höhe des ersten Schneehaufens stellte Joel dem Windhund ein Bein. Sie fiel rücklings in den Schnee. Dann stürzte er sich auf sie und rieb ihr Gesicht mit Schnee ein. Sie verteidigte sich, so sehr sie konnte, aber Joel war stärker. Dann steckte er Schnee in ihren Halsausschnitt. Er riss und zerrte an ihr und sie schlug zurück. Er war immer noch nicht wütend, aber er musste tun, was er tat.
»Hör auf!« rief sie.
»Spitz den Mund«, antwortete Joel. Dann drückte er ihren Mund in den Schnee. Er hörte erst auf, als sie anfing zu weinen. »Jetzt habe ich mich gerächt«, sagte er und stand auf. Ihre Jacke war kaputt gegangen. Sie heulte, als sie wegging. Joel fand es merkwürdig, dass sie nicht lief. Wann sonst, wenn nicht jetzt, müsste sie davonlaufen. Er begann, nach Hause zu gehen, aber plötzlich kehrte er um und folgte dem Windhund. Jetzt war er es, der lief, und nicht sie. Er holte sie bei dem alten windschiefen Schuppen ein, in dem Tulins Eisenwarenladen sein Lager hatte. Sie weinte immer noch, aber Joel merkte, dass es langsam verebbte. Er ging lange neben ihr her, ohne etwas zu sagen. Schließlich hielt er das Schweigen nicht mehr aus.
»Das hast du verdient«, sagte er, »aber ich werd's nicht wieder tun.«
»Ich auch nicht«, sagte sie. »Aber meine Idee ist das gar nicht gewesen.«
Joel blieb stehen. Was sie da gesagt hatte, konnte nicht wahr sein. »Ich dachte, nur wir beide wüssten davon.«
»Fast«, murmelte sie. »Trotzdem habe ich es nicht gewollt.«
»Wer hat es denn gewollt?«
»Die anderen.«
»Aber das hättest du mir doch sagen können.«
»Es tut mir so leid, dass ich es nicht getan habe.«
»Zeig es mir«, sagte er. »Hier und jetzt, wie man küsst. Dann glaube ich dir.«
»Nicht hier auf der Straße«, sagte sie.
»Wir können hinter das Haus gehen. Da wohnt niemand. Da drin gibt's nur Sägen und Äxte.«
»Ein andermal.«
»Dann glaube ich dir nicht.« Sie sah ihn wütend an.
»Aber ich hab doch geheult. Dann kann man nicht küssen. Kapierst du denn gar nichts?«
Joel wurde sofort unsicher. »Dann warte ich«, sagte er.
»Ich muss nach Hause«, sagte der Windhund. »Sonst sind sie böse auf mich.«
»Wann sollen wir es dann tun, wenn ich dir glauben soll?«
»Später«, sagte sie. »Ich verspreche es.«
Und jetzt lief sie. Joel war erleichtert, dass sie sich nicht ganz und gar verkracht hatten. Trotzdem meinte er sich noch nicht ganz auf sie verlassen zu können. Aber er fühlte sich wohler. Und er hatte es ihr heimgezahlt. Am nächsten Tag schrieben Joel und der Windhund einander viele Zettel. Schließlich hatte Joel die ganze Tasche voll davon. Sie waren jetzt Freunde, das merkte er. Niemand von den anderen, die an jenem Abend bei ihr zu Hause gewesen waren, als Joel auf dem Stuhl gesessen und den Mund gespitzt hatte, sagte etwas. Sie grinsten nicht einmal. Selbst Otto war nur freundlich. Nicht jeder konnte schließlich Simon Urfeder mehrere Kilometer durch den Schnee schleppen. In einer Pause wollte er sich bei Joel einschmeicheln und ihm eine der geheimen Zeitschriften zeigen, die er sich besorgt hatte.
»Die ist neu«, sagte er. »Niemand hat die Bilder bis jetzt gesehen.«
»Ich finde, wir lassen das«, sagte Joel. »In Wirklichkeit ist das viel aufregender.«
Otto starrte ihn an. Joel starrte zurück. Und Otto traute sich nicht zu sagen, dass Joel sich das nur ausgedacht hatte. Es war ein guter Tag. Einer der besten Tage seit langem. Nach der Schule fütterte er Simons Hunde und Hühner. Der Windhund war dabei. Joel ließ sie die Hühner füttern, während er sich um die Hunde kümmerte. Im Krankenhaus erfuhren sie hinterher, dass der Zustand unverändert war. Simon war immer noch sehr krank. Joel war traurig. Der Windhund versuchte, ihn zu trösten.
»Es geht ihm jedenfalls nicht schlechter«, sagte sie. Und das ist doch gut.
Joel stimmte ihr zu.
Er fand es auch schön, dass er nicht alle Gedanken selber denken musste.
Der Windhund war eine gute Gesellschaft, obwohl sie ein Mädchen war. Sie trennten sich vor ihrem Haus. Sie hatte nicht vorgeschlagen, dass sie sich küssen sollten, und Joel hatte sie auch nicht gefragt. Nachdem der Windhund durch die Tür verschwunden war, dachte Joel, dass er Kringström Bescheid sagen müsste, dass er bald wieder zum Üben kommen würde. Aber dann bemerkte er, dass das große schwarze Orchesterauto weg war. Dann war Kringström also nicht zu Hause. Joel ging geradewegs zu Enströms Laden. Heute musste er viel einkaufen. Die Glocke an der Tür klingelte und Joel betrat den Laden. Sonja stand hinter dem Tresen. Joel nahm die Mütze ab und strich sich hastig durch die Haare. Vor ihm waren viele Tanten. Immer noch hatte sie ihn nicht bemerkt. Er konnte sie heimlich betrachten. Wieder stellte er sie sich in unsichtbaren Schleiern vor. Aber das fiel schwer mit all den Tanten rundherum. Die musste er sich wegdenken. Er stellte sich vor, er wäre allein im Laden. Aber es funktionierte trotzdem nicht, und zwar deshalb nicht, weil sie nicht in Schleiern hinterm Tresen hin und her gehen und Mehl abfüllen konnte. Im selben Moment entdeckte sie ihn. Joel zuckte zusammen, als ob sie direkt in seine Gedanken sehen könnte.
»Ich glaub, jetzt bist du dran«, sagte sie.
Sofort fingen die Tanten an zu murmeln und zu murren, aber Joel fand, dass er ruhig zum Tresen vorgehen konnte. Das hatte er gut bei denen. Wie viele Male hatten die Frauen sich vorgedrängelt, wenn er an der Reihe war?
»Wie geht es deinem Bruder?«, fragte sie. »Alan!«
Joel wäre am liebsten im Boden versunken. Natürlich war eine unter den Frauen, die sich einmischen musste.
»Er hat doch gar keinen Bruder«, sagte sie.
Woher Joel den Mut nahm, wusste er nicht, aber er drehte sich nur um und guckte sie an.
»Komisch, dass es manche Leute nicht lassen können, sich in die Gespräche anderer einzumischen«, sagte er.
Dann sah er Sonja an.
»Alan, geht's gut«, sagte er. »Knie und Schulter sind wieder in Ordnung. Ich möchte Butter und Eier.« Die Frau sagte nichts mehr. Sonja holte ihm, was er verlangt hatte.
»Ich hab gehört, dass du jemanden gerettet hast, der fast eingeschneit wäre im Wald«, sagte sie.
Sie sprach laut, damit es alle hörten. Das fand Joel gut.
»Er war schwer«, sagte er. »Aber man kann alles, wenn man nur nicht aufgibt.«
Sie rechnete aus, was es kostete, und schrieb die Summe in ein Buch. Samuel kam einmal im Monat und bezahlte. Joel unterschrieb mit seinem Anfangsbuchstaben.
»Komm ich zu Hause besuchen, und dann erzählst du mir genau, was passiert ist«, sagte sie.
Joel traute seinen Ohren nicht, und das taten die Tanten wohl auch nicht. Die neue Verkäuferin aus Stockholm lud Joel zu sich nach Hause ein? »Wann?«, fragte Joel.
»Du kannst heute Abend kommen«, sagte sie.
Joel nahm seinen Beutel und ging. Als er auf die Straße kam, musste er den Beutel absetzen. Hatte er richtig gehört? Dann hatte er es eilig. Wenn er sie heute Abend besuchen wollte, brauchte er Zeit, um sich vorzubereiten. Kurz nach 7 stand er vor ihrem Haus. Er war den ganzen Weg gelaufen. Jetzt stand er da und holte Atem. Dann ging er durch die Tür. Jetzt war er sicher. Heute Abend würde sie ihn in durchsichtigen Schleiern empfangen.